König, der wahre Herr. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Das ist das Thema, das hier, das ich mit abschließe, die ganzen prophetisch-politischen Themen. Wir sind in der Endzeit, der Herr kommt bald, Maranatha, Jesus steht vor der Tür und er ist der Herr. Darüber will ich heute sprechen. Jesus sagt in Matthäus Evangelium, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und alle Knie müssen sich beugen und bekennen, dass er der Herr ist. Und deshalb sagt er dann auch, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreaturen. Das tun wir. Wir benutzen auch das Internet. Wir benutzen alle möglichen Dinge, damit das Evangelium sich verbreitet und dass die Menschen erfahren, Jesus ist Herr. Jesus hat Macht. Alle Macht, so singen wir in einem Lied. Macht liegt in Jesu Händen, alles ihm zu Füßen liegt. Das ist, was wir, wie wir Gott erheben, den Herrn Jesus preisen. Und Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Jesus hat den Satan entmachtet, der Starke ist gebunden. Und der Name Jesus lässt sich nicht auslöschen. Die Macht Jesu lässt sich nicht begrenzen. Jesus hat alle Macht. Macht über Krankheit, Macht über die negativen Dinge, über das Böse, über das Übel in dieser Welt. Macht liegt in Jesu Händen. So in dem Namen Jesu ist alle Macht. Wenn du in Not bist, rufe den Namen Jesus an und der Name Jesus wird die Dinge verändern. Er hat das letzte Wort, der Herr Jesus Christus. Alles Gericht, jede Rechtsprechung ist ihm unterstellt. Jesus ist der von Gott gemachte Richter, der gerechte Richter, der urteilt Recht. Also nicht so wie Menschen manchmal urteilen und verurteilen einen, sondern der Herr kennt die Herzen. Und der Herr prüft die Herzen auch. Und der Herr kennt uns von Ferne. So, der Herr kennt die Botschaft. Der Herr kennt uns, das ist die Botschaft, die ich hier habe. Und ich möchte dich einfach weitergeben. Jesus ist Herr. Er ist auferstanden. Er lebt. Und er hat dem Tod die Macht genommen. In der Heiligen Schrift heißt es, niemand kann Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Also wenn wir mit Gott reden, müssen wir einen Namen haben, eine Adresse haben. Wer ist es? Die Anrede ist also ganz wichtig. Wir haben in der Bibel eine Geschichte, an der möchte ich heute anknüpfen. Und diese Geschichte möge uns begleiten. Das ist Thomas. Die Leute haben erzählt, Jesus ist auferstanden. Thomas ist auch weggelaufen gewesen, hat sich versteckt aus Angst vor den Juden. Und als die Leute so erzählt haben, Jesus ist auferstanden, dann hat er gesagt, das sind alles Weibergeschichten. Also, ich glaube erst dann, wenn ich ihn sehe. Und dann kommt Jesus plötzlich, stellt sich vor und sagt, Thomas, komm mal her und leg deine Finger in meine Wunden und sehe, ob ich das bin oder nicht. Und dann sagt er einfach nur, mein Herr und mein Gott. Was für ein Unterschied. Du bist Herr und Gott. Das ist das große Glaubensbekenntnis, das erste Glaubensbekenntnis über Jesus Christus. Der Herr ist Herr und er ist Gott. Thomas macht hier seine eigene persönliche Erfahrung. Sein Leben hat sich verändert, als er Jesus sich anvertraute, Jesus berührte. Und was dem Thomas fehlte, war einfach eine Berührung, die hat er vermisst. Jesus wurde ihm weggenommen, weggerissen. Ja, der Herr Jesus war nicht mehr da und an wem soll ich mich halten jetzt? Und dann sagte ich, ich glaube nur, wenn ich sehe, dass er wirklich auferstanden ist und dass das lebt und dass es kein Weibergeschwätz ist oder irgendwie Fata Morgana oder irgendeine Einbildung oder eine Fantasie. Nein, der Thomas will es 100% genau wissen. Und weil der Thomas gezweifelt hat, heißt es dann immer wieder, Thomas der Zweifler. Aber eigentlich über Zweifel kommen wir zum Glauben. Nur nebenbei. Thomas weiß, mir fehlt Jesus. Mir fehlt der Herr und so weiter. Ich muss ihn wieder haben. Ich brauche wieder Verbindung mit ihm. Ich brauche wieder Kontakt zu ihm. Und deshalb diese Berührung sagt, der Herr, komm Thomas, berühre mich, berühre mich. Thomas darf den Auferstandenen berühren, ihn persönlich erfahren. Diese persönliche Beziehung ist ihm verloren gegangen. Man kann nicht siegreich, erfolgreich leben, nur vom Erzählen und Sagen, was die Leute erzählen. Weißt du, im Gesetz, im Alten Testament, da müssen die Leute glauben, was gesagt wird und so weiter. Aber hier, Jesus will was ganz anderes, nicht nur von Hören und Sagen, sondern meine Hände sollen es betasten. Mein Geist muss es begreifen. Jesus lebt. Jesus ist der Herr. Darum in der Heiligen Schrift dieses Wort. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern der den Willen des Herrn oder des Vaters tut, der wird das Reich Gottes sehen. Also nur nebenbei, ganz schnell, also nicht jeder, der Herr, Herr sagt. Man kann so leicht Herr, Herr sagen, Herr Meier, Herr Müller, Herr Matutis oder wer auch immer ist, aber Herr Jesus ist total was anderes. Der Herr Jesus, oder zu sagen, Herr Jesus ist was anderes, er ist der Herr meines Lebens. Er bestimmt in meinem Leben. Er hat das letzte Wort. Und wenn wir manchmal so Gäste haben, und das haben wir gerne früher mal gemacht, wenn wir Gäste haben, dann heißt das zu den Gästen, sagen wir zu den Gästen, fühlt euch wie zu Hause. Stellen wir vor, der Gast anfängt wie zu Hause sich zu fühlen. Plötzlich sagt er, die Tapete muss weg, das Kreuz muss weg, oder die Bilder müssen da weg, verstehst du? Plötzlich fühl dich wie zu Hause. Es ist, wenn du erlaubst, dass Jesus der Herr ist, er soll sich bei uns wie zu Hause fühlen. Ich denke nur an Zachäus. Jesus sagt zu ihm, ich muss in dein Haus einkehren. Und als Jesus in sein Haus kommt, dann merkt dieser Zachäus, du, bei mir stimmt was nicht. Irgendwas ist faul bei mir. Also, ich habe zu viel Prunk, ich habe zu viel Dinge, die mir gar nicht gehören. Ich habe nur gehamstert und gehamstert und gehamstert. Und dann sagte, die Hälfte gebe ich den Armen, und so jemand betrogen habe, gebe ich also vierfach zurück. Ich mache wieder alles gut. Wenn Jesus der Herr wird in unserem Leben, dann fängt sich unser Leben zu verändern. So beim Zachäus. Und deshalb, nicht jeder, der zu Jesus Herr, Herr sagt, kommt in das Reich der Himmel, sondern der, der den Willen des Vaters tut. Wenn Jesus der Herr ist, dann muss er auch sein. Dann muss er auch der Boss, der Chef, der Befehlshaber, dieser Kommandant in unserem Leben sein, der befiehlt, was geschieht. Er muss auch das Kommando in unserem Leben haben. Und das ist ein großes Problem. Viele sind Christen, aber in ihrem Leben hat Christus nicht viel zu melden. So, es ist oft so im Leben von vielen Christen, er bestimmt ihr Leben nicht. Weißt du, ihr Leben läuft nach ihren Gesetzen, nach ihren Plänen, nach ihren Wünschen, nach ihren Träumen und so wie es angeben, wie sie es angeben und vorschreiben. Aber der Herr will nicht nur Gast sein, der will Herr sein in unserem Leben. Psalm 15, Vers 1, da heißt es, Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Und in den nächsten 2, 3 Versen haben wir dann die Antwort in Psalm 15. Da heißt es, der makellos lebt und Rechtes tut und der von Herzen die Wahrheit sagt und der seine Zunge richtig gebraucht und niemand verleumdet, der seinen Freund nichts Böses antut, der seinen Nächsten nicht schmäht. Also der kann ein Freund von Jesus sein und der ist bei Jesus gut aufgehoben. Was ist es? Herr sein. Nicht nur Lippenbekenntnis, sondern das Leben muss stimmen und im Einklang sein mit dem, was wir sagen. Also viele Leute sagen das eine, aber tun das andere. Deshalb sagt Jesus, niemand kann mich Herr nennen, es sei denn, er hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist ein Geist der Freiheit, der Geist des Friedens, der Geist der Ordnung. Niemand kann mich Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. So Jesus dient man freiwillig. Seine ganzen Jünger sind Freiwillige, die aus freiwilliger Entscheidung ihm nachfolgen. Einmal sagt Jesus sogar, wenn du von jemand überwunden bist, des Knecht bist du geworden. Aber Jesus vergewaltigt niemand. Jesus zwingt niemand. Als Saul von Tarsus, als er ihm begegnet auf der Straße nach Damaskus, dann fragt er ganz lieb und nett, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Was habe ich dir Böses angetan? Und er ist durch die Liebe überwunden worden. Und aus diesem Feind, aus diesem Verfolger Christi, ist ein Freund Jesu Christi geworden, ein Diener Christi. Und dann nennt er sich dann auch freiwillig Sklave und ein Knecht Jesu Christi. Also aus Liebe, nicht ich muss. Nein, bei Jesus muss man nicht dienen. Man muss ihm nicht nachfolgen. Man muss nicht anständig und fromm und religiös sein. Nein, freiwillig, aus freien Stücken. Ich kann alles, aber ich muss nicht alles tun. Dieser Saul von Tarsus, der folgt und dient Jesus ganz anders, aus freien Stücken. Und er muss nicht Jesus dienen, um zu überleben. Er hat noch ein Handwerk gehabt. Er war ja Zeltmacher. Er hätte auch ohne Jesus überlebt. Im Gegenteil, wenn wir so von ihm lesen auf seinen Missionsreisen, er hat sogar mit seinen eigenen Händen gearbeitet und noch die, die mit ihm waren, mitversorgt. So erfolgt ihm aus Liebe. Freiwillig. Und er leidet auch sogar freiwillig für ihn, weil Jesus sein Herr ist. Er macht für ihn alles. Er bedeutet ihm alles. Er gibt ihm alles, aber er gibt auch selbst, Paulus gibt selbst alles dem Herrn. Jesus nachzufolgen und ihm zu dienen, Da wird nirgendwo gefordert, sondern liebst du mich? Liebst du mich, sagt der Herr Jesus immer wieder, dann folge mir nach. Und Paulus sehen wir, aus Liebe diente dem Herrn, niemand zwingt ihn, und er hatte sogar Probleme, Satan schlägt ihn mit Fäusten, er hat Banden und Trübsal, Verfolgung, Enttäuschung, und erlebt, wie es von seinen Mitbrüdern belogen wird, von seinen Volksgenossen betrogen, bedroht wird, aber aus Liebe folgt er ihm, weil Jesus sein Herr geworden ist, und zwar aus Liebe. Wer bist du, hat er gefragt. Ich bin Jesus, den du verfolgst. So, niemand konnte ihn hindern, Jesus nachzufolgen, aus Liebe, aus freien Stücken. Das war seine persönliche Entscheidung. Und das ist es, was der Herr erwartet. Er will Herr sein in unserem Leben, aus freier Entscheidung. Jesus Herr zu nennen, das ist eine Gnade, wenn man das kann. Und zwar aus am ganzen Herzen und nicht nur mit dem Verstand und Gefühl, er ist Herr. Viele Leute wissen, ja, er ist Herr, er hat alles unter Kontrolle. Er hat alle Gewalt über Krankheiten, Stürme, die Naturgesetze und Elemente. Aber dass er mein Herr ist, ist ein großer Unterschied. Und es ist ein Unterschied, ob ich sage, der Herr Matthäus, oder mein Herr, mein Heiland. Und das, der Thomas erlebt hier, nachdem er Jesus berührt, er ruft nur aus und geht in die Knie und betet Gott an und sagt, mein Herr und mein Gott. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann bleibt er bei uns, auch wenn es schwierig ist. Und dann bleiben wir auch bei ihm, wenn andere weggehen und sich an ihm ärgern. Also, wenn er wirklich unser Herr ist, dann dienen wir ihm in guten und in schlechten Tagen. Wenn bei einem nichts mehr funktioniert, man bleibt immer beim Herrn. Auch wenn man keinen Erfolg hat, wenn nur Misserfolg hat, man bleibt bei dem Herrn, denn er ist mein Herr. Ich diene ihm, ich habe mich ihm verpflichtet, ich habe mein Leben ihm übergeben. Das ist, was uns dann motiviert. Und dann gehen wir auch durch Tiefen mit ihm, wo auch immer. Jesus ist der wahre Herr. Das ist mein Thema heute. Und wir lesen in der Bibel, niemand kann zwei Herren dienen. Er muss sich für irgendeinen entscheiden, entweder Satan oder Gott, entweder der Himmel oder die Hölle. Wir müssen uns für zwei Gebiete uns entscheiden. Ein Mensch, der Gott dient, ist ein anderer Mensch, ein veränderter Mensch. Und vor allem, er kann nur dann dem Herrn dienen, wenn er dem Auferstandenen selbst begegnet ist. Wenn er selbst erlebt hat, Jesus ist Sieger. Er ist der Herr über Tod und Leben. Er ist der Herr über die Hölle. Er hat die Hölle überwunden. Wenn wir das wissen, dienen wir einem starken, mächtigen Herrn, und da verhalten wir uns auch anders. Und dieser Thomas, der Saul von Tarsus oder wer auch immer in der Bibel von den Aposteln, sie sind dem Herrn begegnet, haben ihn berührt und sie haben die Gewissheit in ihrem Herzen gehabt, er hat das Böse überwunden, er hat dem Tod die Macht genommen. Den meisten Christen fehlt diese persönliche Erfahrung. Sie glauben an Jesus, weil sie von ihm gehört haben. Und sie stimmen dem überein. Ihr Verstand sagt, jawohl, er war ein guter Lehrer. Er war ein von Gott gesandter, ein begnadigter Heiler und Befreier. Sie sind von ihm überzeugt und begeistert. Das ist alles schön und gut. Aber sie kennen ihn nicht. Und es ist ein großer Unterschied, ob wir ihn kennen oder und ob er uns kennt. Ein großer Unterschied. Ich denke nur an die Söhne von Skephas. Die wollten da jemand befreien von Dämonen, okkulten Dingen. Und dann fangen sie an, die ganze Befreiungsaktion. Wir gebieten Satan, fahr aus im Namen Jesu, den Paulus predigt. Und dann sagen diese Dämonen, diese Geister, ja, Paulus kennen wir. Von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Und die Frage ist, kennt Jesus uns? Wir mögen seinen Namen kennen, schon x-mal gehört haben. Und wir mögen seinen Namen angerufen haben und seinen Namen gebraucht haben und so weiter. Aber es ist was ganz anderes, dass Jesus uns kennt. Ist er unser Herr? Sind wir seine Knechte, seine Mägde, seine Diener? Paulus sagt, ich habe mich nicht mit Fleisch und Blut besprochen. Ich habe es vom Herrn empfangen. So, was ich sage, was ich tue, es ist nicht von mir auf meinen Mist gewachsen. Nein, es ist eine Offenbarung Gottes in meinem Leben gewesen. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen eine Offenbarung des Herrn, dass er der Herr ist in unserem Leben. Der alte Hiob erzählt, nachdem er seine Leidenszeit hinter sich gebracht hat, und wieder zu sich kam, dann sagte, bisher habe ich nur vom Hören und Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge ihn gesehen. Mein inneres Auge, mein geistliches Auge hat ihn gesehen, nachdem er durch die Tiefen gegangen ist, nachdem er so viel erlebt hat, nachdem er das Materielle verloren hatte, ihm alles Irdische genommen wurde, macht er diese große Glaubenserfahrung, was vielen Christen leider Gottes noch in dieser Welt fehlt. So, und wir erfahren immer wieder, was es ist, was es bedeutet, dass wir nur theoretisch Jesus nachfolgen, aber nicht praktisch. In Johannes 13, Vers 13, das ist die Geschichte von der Fußwaschung, da sagt Jesus seinen Jüngern, ihr nennt mich Meister und Herr, und er sagte sogar recht, denn das bin ich auch. Und es stimmt, was wir sagen, was wir gelernt haben, was wir gelesen haben, was wir verstanden haben. Er ist Herr, ihr nennt mich Meister und ihr sagt Herr zu mir. Aber ist er unser Herr? Ist er mein Herr? Bestimmt er über mein Leben? Jesus möchte unser Herr und unser Meister sein, aber das ist oft leider nicht so. In Matthäus Kapitel 11, Vers 29, mir geht es um die Botschaft, Jesus ist der wahre Herr und wir sollten ihm dienen. Und da heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann heißt es, so werdet ihr, wenn ihr das tut, das auf euch nehmt, so werdet ihr die Ruhe finden für eure Seelen. Und denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also dem Herrn nachfolgen. Es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die tun den Willen des Vaters, was der Vater sagt. Die Jünger haben zwar sehr viel von Jesus gelernt und sie waren Jesus ergeben, 3 Jahre lang. Sie folgten Jesus nach und als Jesus sagt, was wir enden wird, wie er sterben wird, haben sie alle miteinander beteuert und laut ausgerufen, wir sind bereit, für dich mit dir zu sterben. Wir sind bereit, in den Tod mit dir zu gehen. Und was ist passiert? In dem letzten Moment, Petrus schämt sich. Petrus verleugnet seinen Herrn, als die praktische Prüfung kam. Und daran krankt ein großer Teil der Christenheit. Weißt du, sie sind noch nicht durchgebrochen zum wahren Herrn. Sie folgen dem Herrn, sie dienen dem Herrn, sie glauben an den Herrn, sie proklamieren seinen Namen, sie verkündigen sogar seinen Namen, sie bereiten sogar alles vor, dass der Herr Jesus kommen kann, aber der ist nicht ihr Herr. Wenn es schwierig wird, hauen sie alle ab, gehen sie stiften, und das ist, was mich bewegt und das hat mich bewogen, als ich einmal in Kiel missionierte, dann habe ich ein ganz tolles Traktat geschrieben, ich war so begeistert von diesem Traktat. Kennst du Jesus? Verteile dieses Traktat und dann liest ein Herr mit einer Hornbrille, das sehe ich noch heute, wie der da an der Ecke steht und liest und dann hat er gelesen und bringt zurück, mein Herr, kennen Sie Jesus? Ich natürlich. Ja, ich habe Theologie studiert, kenne die Bibel, bin getauft, bin erfüllt mit dem Heiligen Geist, bin Pastor, ich predige von Jesus. Nein, sagte er, kennen Sie Jesus? Kennen Sie Jesus? Und du, drin ist mir in der Nacht, ich konnte nicht schlafen. Abends habe ich noch im Zelt gepredigt, aber nachts hat der Heilige Geist zu mir gepredigt, im Bett. Der Heilige Geist predigt auch im Bett manchmal, nicht nur in der Gemeinde, von der Kanzel, nein. Und dann sagt der Heilige Geist, Johannes, was hast du erzählt? Kennst du Jesus wirklich, wie er wirklich war? Ich war junger Pastor und ich muss dem Heiligen Geist recht geben, Heiliger Geist, ich kenne Jesus gar nicht so, wie ich kennen sollte. Wie er sich damals offenbart hat in Palästina. Und ich wusste alles von Jesus, aber ich kenne ihn gar nicht so persönlich, so ich kenne ihn theoretisch, ich kenne jede Phase seines Lebens, ich weiß, wo er gewesen ist, in Bethlehem, Nazareth, und was er da gemacht hat. Alle seine Taten, das Evangelium konnte ich fast auswendig aufsagen, aber ich habe Jesus nicht gekannt. Und dann fing ich an zu beten. Und das habe ich gemerkt, das Beten reicht auch nicht aus. Dann fing ich an zu fasten. Ich habe 40 Tage gefastet. Ich habe gesagt, Jesus, vergib mir, aber ich predige von dir, aber ich kenne dich nicht, wie ich dich kennen sollte. Wie du, der Heilige Geist möchte, dass ich ihn kenne. Du, da ist was passiert. Gott hat mich dann in die Tiefen geführt. Und ich bin noch bis heute noch nicht fertig mit den Führungen Gottes. Gott führt einen in die Tiefe, Stück für Stück. Und ich lerne in der Tiefe erst kennen, in den Problemen, in den Schwierigkeiten, in den Kämpfen, in den Anfechtungen. Da lerne ich erst Jesus kennen. Was es bedeutet, nehmt auf euch euer Kreuz und folgt mir nach. Was es alles bedeutet. Und irgendwo habe ich dann nach Jahren, nachdem ich dieses Traktat sogar eingestampft habe, habe ich gesagt, ich verteile das Traktat nicht mehr, denn ich kenne selber Jesus nicht und will anderen predigen und andere ermutigen und andere einladen, kennst du Jesus? Ich möchte lieber ihn selber kennenlernen. Und das war meine Motivation, zu tun das, was er sagt. Und erst als ich anfing, das zu tun, was er sagt, was er mir ganz persönlich sagt, als Herr, als Heiland, füll die Krüge, mach blöde Arbeit, predig da, predig dort, mach das, geh dorthin, halte dich dort auf, warte dort, bis ich dir was sage. Verstehst du, was er euch sagt? Da habe ich jetzt angefangen, Wunder zu erleben, was er euch sagt. Und Paulus hat es ähnlich erlebt, wahrscheinlich, als er erfuhr. Und als er dann sagt, ich kenne Jesus nicht nach dem Fleisch, ich kenne Jesus nach dem Geist. Viele kennen Jesus nach dem Fleisch, aus den Büchern, von der Kanzel, aus der Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht, aber sie kennen ihn nicht nach dem Geist. Und dann irgendwo im Lauf des Lebens kann der Paulus aus dem Gefängnis schreiben, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Jesus, der Herr Christus, der Messias lebt in mir. Und das ist ein großer Unterschied, ob ich über Jesu Leben Bescheid weiß, die Evangelien kenne, das Neue Testament kenne, oder ob Jesus in mir lebt, in mir Gestalt gewinnt. Und das braucht seine Zeit, bis Jesus in einem geboren wird, in einem Gestalt bekommt, bis einer sagen kann, mein Herr und mein Gott, wie dieser Thomas. Und wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, du, das hat Konsequenzen. Das ist schrecklich. Halt dich fest. Weißt du, dann hast du nichts mehr zu melden, wenn er der Herr ist, wenn er das Kommando hat, wenn er der Boss ist, wenn er die Mehrheit in deinem Leben ist. Die Mutter Maria, als der Heilige Geist sagt, sie wird schwanger werden und das, was von ihr geboren wird, das wird der Heilige sein, dann sagt sie mir, geschehe, Engel, wie du gesagt hast, ich bin offen, ich bin bereit. Sie hatte gar keine Ahnung gehabt, auf was sie sich einlässt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war auch nicht sicher und gewiss, auf was ich mich einlasse, als ich Ja zu Jesus sagte, als ich mich taufen ließ, als ich sagte, Herr, ich möchte eine ganze Sache mit dir machen. Ich wusste gar nicht, was das Abenteuer sein wird oder wie das ausgehen wird, aber ich bin froh. Ich bin schon über 50 Jahre unterwegs mit diesem Herrn Jesus Christus. Und er war nicht immer angenehm für mich. Verstehst? Aber er war treu. Er hat zu mir gehalten. Verstehst du? Mutter Teresa wurde einmal gefragt, aber sie von einem Journalisten, aber sie als Nonne, sie möchten bestimmt einen Mann haben, möchten heiraten oder möchten so auch menschliches Glück haben. Dann sagte, ich bin verheiratet. Dann sagte, wie bitte? Ja, ich bin verheiratet mit Jesus, aber ich muss sagen, mein Partner ist nicht immer angenehm. Der ist nicht immer angenehm. Verstehst du? Dein Partner, Jesus Christus, dein Herr, mein Herr, ist nicht immer angenehm. Der sagt, mach das, mach das, mach das, das nicht, das ja. Und so geht es. Äußerlich, wenn du Ja zu Jesus sagst, und Maria hat Ja zu Jesus gesagt, zu dem Wegen Gottes, und so weiter, fingen die Schwierigkeiten an, kamen sie in andere Umstände, der Bauch wurde dicker und immer dicker, dann kamen die Wehen, und dann kam der Josef, so wollte sie heimlich verlassen. Und das ist, wenn du mit Jesus anfängst zu gehen, dein Partner, dein Freund oder Freundin, der will dich verlassen. Ich werde nie vergessen, in Heilbronn hat sich eine Frau bekehrt, die hatte 5 Kinder. Dann geht sie nach Hause und erzählt ihrem Mann, dass sie sich bekehrt hat bei uns in der Gemeinde. Dann hat der Mann gesagt, du kommst nicht mehr ins Haus, hat sogar mit der Axt sie bedroht. Die Frau kam zu uns und dann haben sie eine Zeit lang aufgenommen, betreut. Die sind nachher geschieden worden. Das ist, wenn du Jesus aufnimmst. Das kann passieren, dass dein Partner sich von dir scheidet. Das war bei Jesus auch damals mit Maria. Josef wollte sie heimlich verlassen. Und wir sehen, was der Herr dann gemacht hat. Er hat wieder zusammengebracht und gesagt, Josef, mach nicht den Blödsinn, denn sie hat keinen Fehler gemacht. Äußerlich, wenn du anfängst, mit Jesus zu folgen und nachzufolgen und er dein Herr wird, da bricht eine Welt bei einem zusammen. Du musst das aufgeben, darauf verzichten, das kannst du nicht mehr. Und so weiter, gibt es große Veränderungen. Und sogar in einem selbst passieren massive Veränderungen. Gott greift ein und du erlebst, wie Gott Stück für Stück deinen Weg plant und ebnet. Du musst nur still sein. Maria ist ganz still gewesen. Das macht alles der Herr, der Engel. Nachts, du musst vorstellen, nachts kommt Josef plötzlich zu der Maria und sagt, Maria, pack dein Baby zusammen, nimm die Windeln und alles, was du hast, zusammen. Wir müssen abhauen nach Ägypten. Du siehst also, was alles passiert, wenn Jesus dein Herr wird. Also ich will dir nicht erzählen, und was man mit mir erzählt, wenn Jesus dein Herr ist, dann hast du keine Probleme. Bei mir fingen die Probleme an. Aber Gott sei Dank, ich habe den Heiland gehabt, der hat mir in meinen Problemen geholfen. Der Engel des Herrn stand mir immer wieder zur Seite. Als Maria Magdalena in Bethanien die Füße Jesu salbte, da wurde selbst der Judas zu ihrem Widersacher, hatten sie nicht verstanden, rümpfte die Nase und sagte, wir hätten das Öl besser verkaufen sollen. Das ist ja alles Verschwendung, was sie da macht. Die Menschen werden nicht verstehen, wenn Jesus dein Herr ist, was du tust. Das ist alles nur Zeitverplempern, Verschwendung, Unsinn. Dein Geld, du gibst dem Reich Gottes und du unterstützt das Reich Gottes. Das ist genauso, als wenn du dein Geld in die Havel und in den Spree schmeißen würdest. Das ist alles umsonst, alles vergeblich. Aber dann sagt Jesus plötzlich, was diese Frau getan hat, überall auf der ganzen Welt wird das Evangelium gepredigt und von dieser Frau wird erzählt. So, die Pharisäer, die haben die Maria Magdalena nicht verstanden. Niemand hat die Frau verstanden, außer Jesus. Und wenn Jesus der Herr ist, versteht er dich ganz persönlich. Das ist total was anderes. Weißt du, und dann erscheint der Herr den Frauen auch, auf die hat man gar nicht gehört. Als sie ankam, Maria Magdalena und die andere Maria und diese Frauen, die dort am Grab waren, um Jesus zu salben, Weibergeschwätz. Verstehst du? Die haben uns erzählt, Jesus wäre auferstanden, ein Engel wäre ihnen erschienen, dass dieser Jesus lebt und der ist nicht im Grab. Und sie haben ihnen nicht geglaubt. Und wenn Jesus dein Herr ist, die Menschen werden dir nicht glauben. Auch wenn du große Offenbarung vom Herrn hast und der Herr dir begegnet ist, die werden dir nicht glauben, es sei denn, sie überzeugen sich selbst, dass er auferstanden ist. Und wir wissen ja, Petrus ist gleich losgerannt, ist gleich ins Grab reingesprungen, ohne Rücksicht auf Verluste, springt rein und sieht, das Grab ist leer, tatsächlich. Du siehst also auch, die Jünger, die waren jahrelang zusammen, 3 Jahre waren sie mit Jesus zusammen, haben gegessen, zusammen sich unterhalten, er hat sie gelehrt, sie haben Wunder erlebt, sie haben sogar selbst Wunder gewirkt und sie haben doch Jesus nicht gekannt so richtig. Ich kenne Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sagt Paulus, sondern nach dem Geist. Weißt du, Menschen haben von Jesus gelernt und sie lernen von Jesus, aber die Frage ist, kennen sie Jesus persönlich? Sind sie dem Auferstandenen wirklich begegnet oder ist alles nur Weibergeschwätz? Entschuldigung. Weißt du, Jesus hat ihnen so viel erklärt. Er hat ihnen erklärt, dass er leiden wird und dass die ganze Hölle sich aufmachen wird. Und ja, er wird gekreuzigt, verspottet, verworfen werden. Er hat sie alles angekündigt, aber sie haben das nicht hingehört. Sie haben nur das Gute abgeschöpft und das Gute behalten. Aber das, was er wirklich gesagt hat, haben sie gar nicht verstanden. Und oft ist auch in unserem Leben, wir hören, ja, du hast Anfechtung, du wirst versucht werden, Teufel wird dich angreifen, wenn du Jesus nachfolgst und ganz ihm dienst und ein hingegebenes Leben führst. Aber als es dann kommt, du denkst, Mensch, das hat mir mal alles gar niemand gesagt. Jesus selbst ist plötzlich unter seinen Jüngern und offenbart sich und erscheint ihnen, schaut, ich bin es. Er kam sogar durch verschlossene Türen. Er kam sogar durch verschlossene Türen und sprach, ich bin's. Und wir müssen auch persönlich diese Erfahrung haben, persönlich machen in unser Zimmer, im Schlafzimmer, zu Hause in der Wohnung, auch wenn die Tür verschlossen ist, in unserem Kellerloch irgendwo oder wo wir auch sind, wo wir gerade unsere Gebetsstätte haben, wo wir gar nicht zutrauen, ich bin's, schaut mich an. Jesus kommt hinter verschlossenen Türen und etwas habe ich diese Tage ganz gut verstanden. Wenn du betest, viele Leute sagen, ich brauche eine Gebetsgruppe, ich brauche Menschen, mit denen ich zusammen beten kann und so weiter. Das ist gar nicht nötig. Jesus sagt, wenn wir beten, sollen wir in die Kammer gehen, die Tür zumachen und er wird uns öffentlich vergelten. Und das ist diese öffentliche Erfahrung, was der Thomas erlebt hat, hinter verschlossenen Türen. Ich bin Jesus. Schaut mich an, meine Wunden. Ich habe den Tod überwältigt. Ich habe die Sünde besiegt. Und das ist, wenn wir diesem lebendigen Heiland begegnen, das nimmt uns jede Todesfurcht. Das nimmt jede Schrecken, denn der Tod ist das Schrecklichste, was es überhaupt auf dieser Welt gibt, denn keiner will sterben. Und so weiter. Aber wenn wir sehen, Jesus lebt, er ist derjenige, der den Tod überlebt hat. Und dann ist es eigentlich den Aposteln und den Jüngern alles egal gewesen. Sie haben den Auferstandenen gesehen. Er hat das letzte Wort. Und in der Bibel heißt es einmal, ich bin der Lebendige, ich bin der Ewige, ich bin der Wahre. Wenn du das einmal begriffen hast, Jesus ist der Ewige, dann ist es ja alles egal. Was kommt, was passiert, dass wir alle versagt haben vielleicht, wie Petrus damals, ja, dass wir den Herrn sogar verleugnet haben, das wird alles nachher in der Gegenwart Jesu aufgearbeitet. Ich bin es. Schaut meine Wunden an. Ich habe für euch gelitten. Und hier fand echte Seelsorge statt. Ich kann mich so schön vorstellen, wie das war, als der Petrus vom Herrn gerufen wurde. Denn der Herr erschien und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Das fragt nicht irgendeine Seelsorge. Petrus, hast du den Herrn Jesus lieb? Nein, der Herr fragt selbst, hast du mich lieb? Hast du mich lieber wie alle anderen und mich lieber als die anderen? Die Welt lebt in einer Furcht. Aber wenn du dem Auferstand begegnest, dann hast du diese Furcht nicht mehr. Dann ist diese Furcht dahin gegangen. Der hat sich aufgelöst in Luft. Und Furcht kann nicht im gleichen Haus wohnen, wo Jesus wohnt. Entweder ist Jesus in unserem Leben das Zentrum oder die Angst, die Panik. Und erst jetzt, nachdem sie dem Lebendigen begegnet sind, hat ihr Leben eine ganz andere Dynamik. Ihr Leben hat plötzlich Zukunft. Sie wissen, mein Leben ist nicht umsonst. Wir leben weiter, auch wenn das alles vorbeigeht. Und dann fängt Petrus total ganz neu. Mein Herr und mein Gott, Thomas, mein Herr und mein Gott. Weißt du, das ist die beste Bibelschule für Anbetung, für den Lobpreis. Wenn wir Jesus berühren, Jesus begegnen, da brauchst du keine Kommentare, keine Erklärung mehr. Wenn Gott etwas tut, dann wissen wir ganz genau, es ist getan. Mein Gott und mein Herr. So, wenn du mich hörst hier, solltest nicht mich hören, sondern solltest Jesus durch meine Stimme hören. Ich versuche das rüberzubringen, eine menschliche Stimme. Ich predige Jesus, den Auferstandenen. Und davon gaben die Apostel auch Zeugnis. Gott wirkt durch Zeichen und Wunder und bestätigt sein Wort, wenn wir sagen, ja Herr, du bist wahrhaftig auferstanden. Jesus lebt. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, er ist Herr. Und wenn du Gott hörst und Jesus siehst, dann kannst nicht mehr erschüttert sein. Erschreckst nicht mehr. Du weißt, mein Erlöser lebt. Er ist der Letzte, der sich dann aus dem Staub erhebt. Er ist der Herr. Die Welt, die Ungläubigen werden erschüttert. Das war den ganzen Monat Juni, was ich darüber sprach, durch die Endzeitereignisse. Weißt du, ich glaube nicht an Weltuntergang. Manche Leute denken, die Welt geht unter und ich würde über Weltuntergang predigen. Ich predige nicht von Weltuntergang. Ich glaube nicht an Weltuntergang, sondern ich glaube an die Wiederkunft Jesu Christi. Der Herr kommt. Halleluja. Die Welt geht nicht unter. Die Systeme werden sich verändern. Die Menschen werden sich verändern. Die Strukturen werden sich verändern. Aber die Welt wird noch lange bestehen, denn die Bibel sagt, die Erde bleibt ewig. Aber Gott schuf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ein neues System. Neue Verhältnisse. Und wenn du Gott erlebst, dann ist Gnade, Heilung, Rettung, Friede. Und das ist alles, was unsere Seele erfüllt. Mein Herr und mein Gott, ruft der Thomas. Wer Jesus als seinen Herrn kennt, der glaubt und weiß, Gott hat mich fest in der Hand. Und diese Gewissheit kann einem niemand nehmen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wer ihn kennt, der verlässt sich auf den Herrn. Jesus hat einmal im Johannesevangelium gesagt, glaubt an mich und glaubt an Gott. Glaubt an mich und glaubt an Gott. Du kannst an Gott erst glauben, wenn du an Jesus glaubst. Nicht anders. Du kannst nicht an Gott glauben und dann an Jesus, sondern Jesus sagt zuerst, glaubt an mich. Wer nicht glaubt, dass Jesus der Herr ist, dass ihm alle Macht übergeben ist, im Himmel und auf Erden und unter der Erde, auch im Totenreich. Wer das nicht glaubt, der wird den ganzen Stress in dieser Welt nicht überleben. Der wird versagen. Der wird kein Wunder erleben. Der wird nicht erfahren können, dass Gott reell ist und in seinem Leben handelt. Und die Ungläubigen, die geben keinen Raum für Jesus. Ein großes Problem in der evangelischen Kirche ist, viele Lutheraner, die in Tübingen beim Bultmann und Sölle in der Schule waren, die glauben nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Irgendetwas Geistiges, ja, dass er geistig weiterlebt, aber dass er wirklich auferstanden ist. Jesus ist wirklich geboren, Jesus ist wirklich gestorben, Jesus ist wirklich auferstanden und Jesus ist wirklich in den Himmel gefahren und Jesus wird auch wirklich wiederkommen. Ganz sicher. So, aber wenn man nicht daran glaubt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann ausstirbt. Denn wer nicht an der Auferstehung glaubt, der stirbt langsam aber sicher aus. Und da traut man aber Gott nicht zu. Denn man begrenzt Gott, bindet ihm seine Hände. In Jesu Händen liegt alle Macht des Universums. Rufe mich an, sagt der Herr, und ihr werdet errettet werden. Und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Schau die Geschichte an. Gott hat Israel befreit durch viele Wunder aus Ägypten. Durch übernatürliche Wunder. Gott versorgte Israel mit Manna und vielen anderen Wunderwirkungen. Und unter ihnen war keiner krank. Ich fantasiere weiter. Weißt du, sie hatten kein Krankenhaus, keine Sanitätsstation, keine Rote Kreuzstelle, verstehst du, oder Erste-Hilfe-Platz. Da stand nichts. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Denn Gott sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt oder euer Arzt. Gott selbst war der Arzt. Und in der Wüste, da heilten die Wunden von selbst, wenn sie irgendwo eine Wunde hatten. Und wenn sie wirklich krank waren, sie waren mal krank, ganz schlimm. Feurige Schlangen kamen, haben sie gebissen, dass die Wunden brannten und einige starben sogar, weil sie Gott nicht vertrauten haben. Dann hat Gott einfach gesagt, Moses, mach eine eherne Schlange, erhöhe diese Schlange in der Wüste. Und wer diese Schlange anguckt im Glauben, der wird heil. Der wird gerettet, der wird gesund und die Schmerzen werden verfliegen. Er muss nicht Tabletten nehmen und irgendwelche Tropfen oder Medikamente. Er muss nur die Schlange angucken. Gott hat ein Zeichen gegeben. Wir singen ein schönes Lied. Wer Jesus am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Jesus ist Herr. So, wer mit Gott geht, der hat immer ein Zeichen, auf das immer wieder zurückkommen kann, zu einer Wegmarkierung, das Kreuz. Gott ist treu. Denen, die ihm treu sind, die in seiner Gegenwart verweilen. Und dann macht er einen Unterschied zwischen denen, die Gott dienen und die Gott nicht dienen. Ich glaube an Jesus. Anders als Atheisten oder Vernunftsmenschen. Ich glaube, er ist wahrhaftig auferstanden. Und er lebt. Er lebt nicht irgendwo, er lebt in mir. Ich habe ihn aufgenommen. Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Weißt du, das ist so was Wunderbares, so ein schönes Kind Gottes zu werden. Zu wissen, ich bin nicht evangelisch, katholisch, christlich, pfingstlich oder was weiß ich wie. Ich bin ein Kind Gottes. Gott wirkt Wunder, wenn du Jesus als den Herrn annimmst und den Herrn sein lässt und ihm den ersten Platz in deinem Leben gibst. Er der Chef, der Boss in deinem Leben ist. Zachäus, ich muss in dein Haus einkehren. Jesus will der Herr über deine Familie werden, über dein Haus, über dein Geschäft, über deine Gesundheit. Er ist Herr. Wenn du Probleme hast, geh nach Hause, schreib in deiner Toilette über den Spiegel mit Lippenstift oder mit irgendetwas. Er ist Herr. Jesus ist mein Herr. Du musst niemand erklären, wer ist dieser Er. Es ist Jesus. Weißt du, du bist anders. Und du darfst anders leben, weil du lebst nicht mehr für dich, oder aus dir heraus, sondern du lebst aus ihm heraus. Was Paulus sagte, ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Lass die ganzen Kritiker, Ungläubigen, komischen Nörgler und Zweifler und was weiß ich, laufen. Kümmere dich nicht um diese blöden Kiepsweiber, die immer so jammern und klagen und sich beschweren. Treib sie aus deinem Leben. Gib ihnen keinen Platz. Sagt, mein Herr lebt und hier ist Jesus und Tod hat keine Macht. Und Jesus trieb die Klageweiber raus, bevor er ein Wunder tat. Und da ist mir etwas aufgefallen, Klageweiber. Das sind die Weiber, die bestellt werden, wenn jemand gestorben ist. Weil manche Leute können gar nicht trauern, die können gar nicht so jammern. Und sich, oh, die Arme, oh, der Arme, oh, oh, oh. Und so die Klageweiber, wenn du es so mal hörst oder mal gehört hast, verstehst du, in Afrika, in diesen afrikanischen Ortschaften und im Orient gibt es die noch. Weißt du, wie die stöhnen, wie die jammern. Da jammern die Einheimischen, die Angehörigen nicht einmal so. Die sind wie fast gelähmt, aber die heulen. Und Irgendwo habe ich das gelesen, dann hat eine gesagt, also so, die haben die gar nicht gekannt und wie die jammert, oh, wie die heult und wie die klagt über die Oma, die da gestorben ist. Dann sagt der andere, der daneben steht, die werden auch dafür bezahlt. Verstehst? Die sind ja Profis. Und so weiter. Lass dich von den ganzen Profis, von den ganzen Klageweibern dich nicht irritieren. Die machen das nicht umsonst. Weißt du, wir können trauern und müssen auch trauern, aber das machen wir im Herzen. Diese Klageweiber müssen raus. Und deshalb sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Lass sie nicht durcheinander bringen. Lass sie nicht verwirren. Lass sie nicht verunsichern. Er hat noch alles in der Hand. Er ist Herr. Definier mal dieses, er ist Herr, was das alles bedeutet. Er ist der Herr über deine Finanzen, er ist der Herr über deine Arbeit, er ist der Herr über deine Gesundheit, er ist über alles der Herr. Ist er oder ist er nicht? Wenn wir dem Herrn mal begegnet sind, alles ist ihm untertan. In einem alten Kirchenlied singen wir, Jesus Christus herrscht als König. Alles ist ihm untertänig. Alles. Alles. Und der Herr Jesus dankt nicht ab, wenn da die Russen es wollen oder die Amerikaner es möchten oder die Kommunisten es möchten. Er bleibt Herr. Für alle Zeit. Bleib treu dem Herrn, bleib standfest, unerschütterlich. In der Bibel heißt es einmal, seid auf der Hut und lasst euch von den Täuschungsversuchen gewissenloser Menschen euch nicht in der Irre führen, sonst verliert ihr den Halt und stürzt ab. Lebt mehr und mehr nach der Gnade unseres Herrn Jesus Christus und lernt, ihn immer tiefer zu erkennen. Lasst euch nicht erschüttern durch Täuschungsmanöver der Klageweiber oder irgendwelchen falschen Propheten oder irgendwelchen Botschaften. Der Herr ist treu und verlass dich auf die Gnade Gottes. Morgen werde ich ein Stück weit über die Gnade Gottes sprechen, denn es ist so wichtig, dass wir die Gnade Gottes kennen und in der Gnade Gottes leben. Meine Botschaft ist, Jesus ist der wahre Herr. Und wenn ich daran denke, er lässt auch Dinge zu, die uns manchmal so unbequem sind. Er weiß, was das Richtige ist. Er ist wie ein Schachspieler. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Wir wissen gar nicht, was alles so auf der Welt passiert, aber wenn ich daran denke, jetzt schließt ja diese ganze politisch-prophetischen Botschaften ab und ich denke manchmal an Amerika mit dem Trump, was alles so passiert. Weißt du, der bringt alles durcheinander. Die ganzen Verträge, die Obama geschlossen hat, die werden alle null und nichtig gemacht. Alles, was wir fast für 70 Jahre als richtig hielten, Organisationen, wo Amerikaner drin waren, die treten plötzlich aus. Alles durcheinander. Und dieser gute Mann bringt die ganze neue Weltordnung durcheinander. Und ich habe überlegt, lieber Gott, was soll das alles? Was bedeutet diese ganzen Vorgänge in der Weltgeschichte draußen? Weißt du, wenn wir Gott fragen, Gott gibt uns eine Antwort. Und Gott gab mir eine Antwort. Lies Offenbarung 6. Das sind verschiedene Reiter. Und das ein Reiter, weißer Reiter, und er zog aus und er war siegreich. Und ja, er machte, was er wollte, dieser Reiter. Und wenn ich so sehe, was er macht alles, was er will. Und für mich war das ein Zeichen, es ist Gnade. Die Sache wird verzögert, die neue Weltordnung bröckelt und bricht auseinander. Die ganze Geschäfte und Handlungen und Handelsbeziehungen, die werden zerstört. Gott erlaubt, dass die Welt verrückt spielt. Warum? Jesus ist Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Auch die Vorgänge, was im Osten passiert, was im Westen passiert, was im Süden passiert, was im Norden passiert, auch was in Amerika passiert. Er ist immer noch der Herr. Auch wenn die apokalyptischen Reiter kommen und sichtbar werden, wenn Erschütterungen kommen, er ist Herr. Gestern sprach ich über die Erschütterungen. Er ist Herr über alle Erschütterungen. Er ist der Fels in der Brandung, im wilden Meer. Er ist das Fundament, worauf wir unser Leben bauen. Und deshalb sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Wenn du dem Auferstanden begegnet bist, dann wird nichts mehr dich aus der Fassung bringen können. Weder ein dummer Traum, noch irgendeine Bibelvers, noch irgendeine Predigt, noch irgendein Geschwätz. Alles muss sich vor Jesus beugen. Weißt du, der Teufel versucht uns auch manchmal durch fromme Bibelstellen so durcheinander zu bringen, weil wir es nicht verstehen, nicht richtig auslegen und nicht wissen, was es meint. Du weißt ja, alle Knie, jedes Knie vom Herrn Trump, von Herrn Putin oder wie die Herrschaften alle heißen mögen, alle Knie müssen sich beugen, deins und meins. Und deshalb sagt Jesus, wer diese meine Worte hört und tut, und wir haben es nicht nur gehört, sondern wir tun es auch, wir bemühen uns wenigstens zu tun. Lass uns diese Warnungen ernst nehmen, auch die ganzen Zeichen an der Wand. Ich ermutige mit dem Bibelvers meine Zuhörer und möchte hier lesen, da heißt es, so seid allzeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Auf den Ruf des Herrn, ja, komme bald, Herr. Den Ruf des Herrn, der Herr ruft uns, der Herr bedarf seiner. Ob es der Esel damals war, ob er dicht bei deinem Namen ruft, kommt her, ihr Menschenkinder. Ja, komme bald, Herr. Und antwortet, und sie antworten mit froher Erwartung, Maranatha, ja, komme, Herr Jesus. Komme, Herr Jesus. Herr Jesus. Unser Herr kommt, nicht irgendein Herr. Oder nicht einer, ein Mächtiger, nein, der Herr, der Himmel und Erde untertan ist, dem alle Gewalt gegeben ist, der es wirklich verdient hat. Unser Thomas, als er die begeisterten Berichte seiner Mitbrüder hörte, vernahm, dann sagte, ich brauche einen Beweis. Ich möchte es wirklich wissen, ist das der Herr? Und ich, für mich persönlich ist es auch wichtig, wenn ich etwas höre, wenn mir etwas jemand erzählt, mich jemand zu etwas bekehren möchte oder so weiter, dann möchte ich genau wissen, hat es der Herr wirklich gesagt? Der Herr, mein Herr, unser Herr, hat er das wirklich gesagt? Kann ich seinem Wort vertrauen? Kann ich mich auf ihn verlassen? Mein Herr und mein Gott. Weißt du, Gott will uns nicht in Unsicherheit lassen. Gott will uns nicht, dass wir in der Luft hängen. Nein, er möchte, dass wir ganz sicher sind. Mein Herr hat es gesagt. Nicht du und nicht er und nicht sie und nicht die, sondern der Herr hat es mir gesagt. Es kommt vom Auferstandenen und nicht von den Herren dieser Welt, von den Theologen, Philosophen, von den Weisen und Klugen. Gott sagt, ich mache zunichte diese Weisheit dieser Welt. Gott weiß und Gott kann uns informieren, was gut und was schlecht ist und was wir tun sollten. Weißt du, dieser Thomas, der Zweifler, weißt du, der Thomas hat nicht gezweifelt. Und manchmal, wenn du sagst, also ich glaube nicht, ich möchte hundertprozentig sicher sein, dann wirst du auch gleich als Zweifler abgestempelt. Aber der Thomas war einer, der das Evangelium bis nach Indien gebracht hat. Ich war in Madras, dort auf dem Berg, Thomasberg heißt es, das ist ein Kloster, dort wurde er ermordet beim Beten. Jemand hat ihn von hinten erstochen. Weißt du, Thomas war treuer Zeuge Jesu Christi und wir haben überall unterwegs die Thomaskirchen, Thomasgemeinden gefunden, so was von Petrus nicht heißt, dass es heute, dass du Petruskirche siehst, du siehst die katholische Kirche, aber Thomasgemeinden, extra Thomasgemeinden. Jesus sagt, selig ist der, der nicht sieht und doch glaubt, aber wir brauchen auch Beweise, echte Beweise der Gegenwart Jesu Christi. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann, wenn du das weißt, da gibt es keine Diskussion und keine Frage mehr und so weiter. Thomas und die Apostel waren hundertprozentig sicher, Weißt du, sie waren zwar erschüttert vor der Kreuzigung, aber sie waren sicher, unser Herr lebt. Mein Herr lebt. Mein Heiland, dem ich diene, der lebt. Auch wenn mir die Welt zusammenbricht, er lebt. Auch wenn ich mich einschließe aus Angst vor den Juden, mein Herr lebt. Auch wenn die Zweifel mich plagen, ja, ist das alles echt? Ist das alles wahr? Mein Herr lebt. Ich habe diese Erfahrung gemacht und ich wünsche, jeder solle diese Erfahrung selbst machen. Weißt du, weiß ich, wissen wir? Weißt du, ich frage mich immer wieder selbst. Weißt du, ich bin selbst durch diesen Mann dort in Kiel ins Schleudern gebracht. Kennst du Jesus? Und diese Frage stelle ich in den Raum. Kennen wir ihn? Wenn wir ihn kennen und wenn er wirklich der Herr ist, dann weißt du, was kommt, was ist, was folgt, wem wir dienen, wem wir vertrauen. Weißt du, und da können Dinge kommen, da ist vollkommen egal. Ich habe eine Geschichte dieser Tage gelesen. Da war ein Schwerkranker, lag im Sterben. Und da besuchte der Arzt ihn, ein frommer Arzt. Es ist im vorletzten Jahrhundert gewesen. Und dann sagte der Schwerkranke, mein Herr, mir ist so bange vor dem Sterben. Ich habe so Angst vor dem Sterben. Herr Doktor, können Sie sagen, was erwartet mich nach dem Tode? Und so weiter. Dann sagt der Doktor, Ja, ich kann es Ihnen auch nicht sagen, ich weiß es auch nicht. Und mit trauriger Stimme sagte, ich weiß es auch nicht. Was, Herr Doktor, Sie wissen nicht, was uns nach dem Tod erwartet? Statt einer weiteren Antwort dem schwerkranken, sterbenden Mann zu geben, geht der Arzt zur Tür, öffnet die Tür und da kommt sein Hund rein. Und was macht der Hund? Springt sofort auf diesen sterbenden Mann und sagt, mein Herr, sehen Sie, der Hund kennt seinen Herrn. Und der Hund geht schnurstracks genau zu seinem Herrn. Und so ist es auch mit dem Sterben. Wenn wir unseren Herrn kennen, dann wissen wir, wo unser Herr ist. Und wir werden, wenn die Tür aufgeht, wir werden unserem Herrn begegnen. Halleluja. Wir werden ihn sehen, wer er ist. Und dann brauchen wir keine Kommentare, keine Erklärungen. Frag nicht so viel. Du weißt, mein Herr lebt. Darum werden wir eines Tages, wenn für uns die Tür öffnet, die Tür zur Herrlichkeit, zur Seligkeit, dann werden wir zum Herrn einfach in den Schoß springen, wie dieser Hund seines Herrn. Und wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit. Und der Herr lässt uns nicht in den Stich. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Und ich danke, dass du der Herr bist in jeder Lebenslage. Uns kann nichts unterkriegen, uns kann nichts von dir wegbringen. Wir wissen und ich weiß, mein Erlöser lebt. Jesus Christus, du lebst. Du bist auferstanden, du hast dem Tod die Macht genommen. Und das macht mich so stark, das macht mich so siegesgewiss. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Mein Herr lebt. Und wenn eines Tages für mich die Tür aufgeht, ich werde zu meinem Herrn auf dem Schoß springen und ich werde beim Herrn sein, alle Zeit. Danke, Herr, für diese großartige Gewissheit und für das Zeugnis des Glaubens. Amen. Amen. Amen.